Wir kennen das, Naemann. Bestimmt 20 Mal in der Sonntagsschule gehört. Als Kind, als kleiner Junge immer gedacht haben, das wäre ein Mann, der hieß Nahe. Naemann, Naaman, das ist aber ein assyrischer Name. Und der hat so, das sind so bestimmte Kernpunkte, die auch da herausgekommen sind, die will ich auch nicht mehr wiederholen, sondern mir ist einiges noch aufgefallen aus dem zweiten Teil der Geschichte, von der ich noch sprechen muss. Das ist mir ein bisschen kurz geraten. Naemann, was das auf Deutsch heißt, ist ja egal, wissen wir nicht, war Assyrer. Er war offensichtlich Premierminister, Generalstabschef und alles so in einem. Jedenfalls ein ganz hohes Tier, wie man so sagt. Und entsprechend sah er wahrscheinlich aus. Jeder konnte sehen, da, der mit der silbernen Rüstung und dem blitzenden Helm da. Das ist er. Ne? Umgeben von der Leibwache und so weiter und so weiter. Ein ganz hohes Tier, würden wir sagen. Und dann wird diese Geschichte in der Bibel erzählt. Und dann kommt der kleine Punkt. Naemann war aussätzig. Er war aussätzig. Und diese Krankheit war eine Krankheit zum Tode. Den Tod verursachte. Manche lebten noch lange mit, meinetwegen, dass sie ein Bein verloren hatten oder einen Arm oder irgend so etwas oder eine ständig schwerende Wunde. Aber das haben wir in der Sonntagsschule mit Recht gelernt. Der Aussatz ist ein Bild von dem Tod, ein Bild von der Sterblichkeit des Menschen. Wenn du es nicht glaubst, Herr, lehre uns, bedenke, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, sagt die Bibel an anderer Stelle. Dann sagt sie dem Aussätzchen, das da, was da so weiß an deinem Unterarm schimmelt, das wird sich weiter verbreiten auf deinem Körper. Du wirst ganz gewisslich sterben. Und wenn dieser Naemann dann alles in Bewegung setzt, um geheilt zu werden. Wahrscheinlich ist er von einem Arzt zum anderen gerannt, von einem Homöopathen zum anderen, von einem Spezialisten zum anderen. Nichts hat geholfen. Darüber hat er gesprochen. Und dann hört er dann von dem Elisa. Da gibt es einen Propheten. Er hat Wunder getan, das hat sich rumgesprochen in Israel. Ein ganz frommer Mann, der an den Gott Israels glaubt. Und dieser Generalstabschef, der hatte bestimmt genug zu tun. Eines Tages sagt er sich aber, bisher hat alles nichts genützt. Warum soll ich nicht mal nach Israel fahren und es mit dem Elisa versuchen. Vielleicht klappt es ja da. Und da hat er so seine Vorstellungen. Die waren geprägt von den Vorstellungen, die man so im Assyrerreich hatte. Götzendiener, Polytheismus, ein Gott dafür, ein Gott dafür, eine Göttin dafür und so weiter und so weiter. Alles hat er abgefragt, Zauberer und so weiter. Und dann sagt er, ne, dann gehen wir doch mal die Könige 5. Das fängt ja schon auch so rührend an. Die heute in Israel kriegsgefangen sind. Die kommt da in den Haushalt, vielleicht fand sie sympathisch, hat ihn genommen und das Mädchen sagte zu ihrer Herrin, ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien. An mit diesem kleinen Wort, das zeigt den kindlichen Glauben dieses Mädchens, das zeigt auch die Naivität des Mädchens, die hat sich nicht weggeduckt, hat gesagt, sag besser, misch dich da nicht ein. Damit hast du nichts zu tun. Sie sagte zu ihrer Herrin, ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aushalt heilen. Sie hat das blinde Vertrauen, das klappt mit dem Elisa, der da in Samaria wohnt. Und Naaman steht offensichtlich das Wasser am Hals. Und Naaman ging und berichtete es seinem Herrn und sagte, so und so hat das Mädchen geredet, das aus dem Land Israel ist. Da sagte der König von Aram, geh, zieh hin und ich will zu dem König von Israel den Brief senden und so weiter. Die nehmen ihren Dank, geh hin. Ich sehe ja, du bist ein kranker Mann. Ich weiß aber auch, du bist ein fähiger Mann, auf den ich mich verlassen kann. Du bist meine rechte Hand. Und es ist auch in meinem Interesse, wieder gesund zu werden. Und so geht er dann hin. Dann die ganze Geschichte, die will ich jetzt überschlagen. Dann gibt das die Sache ja mit dem Brief und so weiter. Das vollzieht sich, wie man heute sagen würde, auf der obersten diplomatischen Ebene. Läuft das ab mit Briefschreiben an den König und so weiter. Und der König der von Israel, der sagt sofort, das ist eine faule Sache. Eine faule, da ist ein Hintergang. Gedanke, der will nächstens bald kommen. Kann man ja auch verstehen. Seht, dass er doch einen Anlass zum Streit sucht, am Ende von Vers 7. Dieser ist erstaunlich, mit welcher Genauigkeit die erzählen. Der hört das so, da war der König da, der Naaman bei dem König. Vers 8. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, da sandte er zu dem König. Und er spricht gar nicht Richtung Naaman. Er läuft hinter dem Naaman nicht her. Er sagt, meine Adresse ist mein Herr, der König von Israel. Hättest du doch zu mir schicken können. Elisa zum König von Israel. Und tatsächlich hat dann der Naaman sich bereden lassen, du warst an der falschen Adresse, der König Israel, der kann dich sowieso nicht heilen. Da ist einer, der Elisa heißt, zu dem musst du fahren. Da geht er dann hin und dann kommt etwas, was mich dann auch besonders innerlich mobilisiert hat, Vers 9. Da kam Naaman mit seinen Pferden, mit seinem Wagen, hielt am Eingang von Elisas Haus, also vom Haus. Heute wäre das wahrscheinlich Mercedes 600 gewesen oder irgend sowas, ne? Mit Kavalkade vorder, hinten, hielt am Eingang. Und jetzt aber, Vers 10, und Elisa schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und bade dich siebenmal im Jordan. Reagiert, wenn du in einer solchen Stellung gewesen wärst, sozusagen Premierminister, da wärst du hingekommen, die Leute hätten die Türen aufgerissen, vom Auto wärst du ausgestiegen, wärst dann stehen geblieben und sagst, ja, jetzt kommen die Leute raus. Da kommt keiner. Einzelner, den man sofort ansieht, der ist nicht mehr als ein Diener und sagt, ja. Und tauche dich siebenmal unter und du wirst geheilt. Lass ihn doch zu mir kommen. Dann kam Naaman mit seinen Pferden und so weiter. Elisa schickte ein Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und bade dich siebenmal im Jordan unter, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt sein, wiederhergestellt werden und rein sein. Da war der Naaman in seiner Selbstachtung getroffen. Ich bin doch nicht irgendwer. Ich bin der Minister des Königs von Syrien und wenn der will, und das hat der König von Israel ja auch befürchtet. Der sucht nur um einen Grund, um uns, über uns herzufallen. Ich bin doch hier ein Premierminister und der lässt mir sagen, macht das. Aber da fängt die Übung an, da fängt die Übung an. Und da sehen wir auch, dass wirklich das eine gottgewirkte Geschichte ist. Jetzt beginnt die Übung, die Gott mit Naaman hat. Das Kurzfassen ist schon 12:12. Mach dich mal klein. Du bist ein Mensch wie andere auch. Und das hat der Naaman bis dahin noch nicht begriffen. An, was dir der Prophet durch seinen Boten sagt. Tue das und du hast die Zusage, du wirst rein werden, du wirst geheilt werden. Ist ja nicht nur, dass er den nur klein gemacht hat. Aber er musste das eine annehmen, um das andere tun zu können. Da wäre die Geschichte eigentlich schon, hätte sie zu Ende sein können. Hätte sie zu Ende sein können. Und jetzt passiert etwas, was ich in dem Sonntagsschulvortrag da so auch passieren. Der Vers 11 und 12, da riecht er sich ja ganz furchtbar auf, der Naaman, wurde zornig und ging weg und sagte, Schluss aus, 11 und 12, ziemlich lang. Und jetzt kommt etwas, was ich immer leicht überlesen habe. Da traten seine Diener herzu und redeten zu ihm und sagten, mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet und hättest du es nicht getan, wie viel mehr, da er nur zu dir gesagt hat, bade und du wirst rein sein. Das ist eine Kernstelle hier, das ist eine ganz wichtige Kernstelle. Er ist natürlich nicht allein. Er hat Diener, die ihm die Türen aufreißen, den Teppich hinlegen und er braucht sich um Essen nicht zu kümmern, kriegt was, hat er noch einen Koch mit allem Möglichen dazu. Er ist ja nicht irgendeiner, die Diener. Viele von denen Sklaven, die darf er prügeln, wenn er Lust hat. Ja. Aber da kann man sehen, da traten seine Diener herzu und redeten zu ihm, mein Vater. Nehmen. Philipp, daraus können wir entnehmen, die Diener lieben ihn. Sie lieben ihn. Sie sind an seinem Wohlergehen, an seiner Heilung interessiert. Ich dachte, so gehen wir doch jetzt nicht nach Hause unverrichteter Dinge. Mein Vater. Hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet und hättest du es nicht getan, wie viel mehr, da er nur zu dir gesagt hat, bade. Das ist das. Die Liebe spielt hier in dieser Heilungsgeschichte eine große Rolle. Gott benutzt diese Dienerschaft, die nichts anderes können, als gebückt vor der Person des Feldherrn herzugehen. Sie lieben ihn. Das wirft übrigens ein gutes Zeichen auch auf den Naaman. Er war offensichtlich jemand, der liebenswert war. Er hat seine Diener wahrscheinlich ordentlich behandelt. Das ist doch erfreulich. Und die Diener lieben ihn und sie sind an seinem Wohlergehen interessiert. Und reden dann, sagen, mein Vater, sie sagen nicht, Herr Minister oder irgend so etwas, mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet und hättest du es nicht getan? Ja. Was wertvoll ist, das muss man doch sehen. Ja. Der Diamant ist echt, 35 Karat, hochgeschliffen. Hier, Gutachten über Gutachten, der ist wertvoll. Und da kommt einer mit dem Stein an, er sagt, 130 Karat, aber nicht erkennbar. Was ist wertvoll? Was ist wirklich wichtig im Leben? Diese Frage muss sich der Mann auch stellen. Mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, spende einen Tempel für Jerusalem oder irgend so etwas. Hättest du es nicht getan? Geld spielt doch keine Rolle. Da er nur zu dir gesagt hat, bade und du wirst rein sein. Ist ja nix. Zu jenem sagen, du musst zum Herrn kommen, er wird dich erretten. Aber es kommt auch darauf an, der Nahman hat gesehen, die Leute lieben mich und sie sind an meinem Wohlergehen interessiert. Und da passiert dann etwas im Nahman. Sie haben da etwas in Gang gesetzt. Der Nahman fängt an, von innerlich seelisch. Er muss von seinem hohen Ross runter. Das heißt, der Generalstabschef, der Minister, der wird nicht geheilt. Der Mensch, der da drunter steckt, der ist interessant für Gott. Und über den erbarmt sich Gott. Und weil er sieht, dass seine Diener ihn lieben, taucht er sich im Jordan 7-mal unter. Was musste da passieren? Der Helm war weg, die Rüstung war weg, Schild, die Schildwache weg, dann kamen noch die Seidenkleider, alles weg. Vielleicht hat er dann noch ein weißes Hemd oder irgend sowas drunter gehabt. Und dann ist er so in den Jordan gestiegen und er wurde rein. So konnte Gott ihn heilen. Das ist so wichtig. Als ich bei der Bundeswehr war, das war im Jahre 1958, schon ein bisschen länger her, ne? Da habe ich an einem Samstagnachmittag mal so ein Gespräch gehabt, das dem so glich. Wir waren zu 8 Mann auf der Bude, so am Samstagnachmittag, wir hatten frei, die meisten gingen dann irgendwo nach Bremen, Gohn, Fegesack oder Bremen, Hauptstadt und so weiter, aber der Klaus Groll, so hieß der Mann, der Vater war Stadtdirektor von Nordhorn, da oben in Dings. Ein sehr netter, feiner Mann. Wir saßen alleine in dem Zimmer und da hatten wir dann auch ein Gespräch über Gott und die Welt, wie man so sagt. Und es kam aber immer bei mir immer näher, wir kamen immer näher an diesen Punkt. Wie wird man rein? Und dann merkst du, wenn du dann nicht erkennst, deutlich machen kannst, wie die Diener, dass du die Menschen liebst. Dass wir die Menschen lieben. Dann gewinnt das Wort vom Kreuz Kraft. Und wir haben dann bestimmt 1-2 Stunden auf Stühlen am Tisch gesessen und haben über das Heil in Gott gesprochen. Das ist mir jetzt nochmal so deutlich geworden. Das ist ja so wichtig. Er musste merken, dass es mir ernst war. Und er musste auch merken, dass Gott ihn liebte. Was daraus geworden ist, weiß ich nicht so genau. Wir sind dann auch versetzt worden in andere Zimmer und so weiter. Das ist so wichtig. Das ist mir in dem Sonntagsschulfest so deutlich geworden. Wenn wir die Menschen nicht lieben, so mit diesem geht nichts bei der Bekehrung. 5 vor 11, 5 vor 12, eigentlich müsste ich schon Schluss machen. Ich bin auch so weit. Ja, dann kommt die Nachgeschichte, die könnt ihr selber nochmal durchlesen. Er verändert sich ja, ne? Er sagt ja, ich will ein Stückchen von dieser Erde mitnehmen, wo ich geheilt worden bin. Das ist doch eine große Geschichte. Und jetzt wissen wir, glaube ich, auch, dass das immer wieder eine lesenswerte Geschichte ist und dass die Geschichten in der Bibel, die darf man überhaupt nicht unterschätzen. In den Geschichten, da tut sich so viel, ob das der barmherzige Samariter ist oder wer immer. Und das ist eigentlich mein Herzensbedürfnis, dass wir immer mehr, immer wieder lernen, neu lernen müssen. Uns selbst lieben wir ja, ne? So ist das ja nicht. Auch wenn wir das ein bisschen abtrainieren und so weiter, sehen wir schon mal selbstkritisch, aber naja, die Menschen, die Eigenliebe, das ist so was ganz Natürliches und wir wollen das auch nicht jetzt kaputt reden, aber andere Menschen zu lieben, um des Heils ihrer Seele willen, das ist schon was. Da brauchst du die Kraft des Heiligen Geistes. Ohne das geht's nicht. Ja, ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Ein alter Mann sitzt hier mit einem Bandscheibenschaden. Aber ich freue mich, dass ich euch sehe. Und wir wollen uns in der Freude am Herrn uns gegenseitig stärken. Heute und in der kommenden Woche. Amen.